Ja, in dieses herrliche Wort wollen wir gleich hineinschauen. Und ich möchte euch bitten, dass wir zum Anfang zusammen beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser Vater, immer wieder, wenn wir in dein Wort hineinschauen, wird uns bewusst, dass dieses Wort wirklich herrlich ist. Immer wieder wird uns bewusst, dass dieses Wort uns Frieden bringt. Und wir bitten dich darum, dass wir auch heute zum einen die Herrlichkeit deines Wortes erfahren, aber zum anderen, dass wir auch Frieden dadurch bekommen. Wir danken dafür, dass wir dieses Wort haben dürfen. Danken dir für die vielen Hilfsmittel, die uns gegeben werden im Laufe der Zeit. Danke dir dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprechen willst. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, wir wollen uns weiter mit dem ersten Buch Mose beschäftigen. Und zwar, genauer gesagt, werden wir uns heute mit dem zweiten und dritten Schöpfungstag beschäftigen. Wie Eduard das letztes Mal schon angedeutet hat, wir sind ein Team oder wir sind drei Teams und unser Team heute besteht aus Jan Schiller, Ben Schiller und aus mir. Genau, und wir werden euch versuchen, den zweiten und dritten Schöpfungstag etwas näher zu bringen und es deutlich und verständlich zu machen. Wir wollen erstmal einmal den zweiten Tag betrachten, das sind 1. Mose 1, Verse 6 bis 8. Wir lesen einmal den Text. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der zweite Tag. Wir finden hier Dinge, die aussagen, was Gott tut. Welche Dinge sind das? Es sind drei oder vier, je nachdem, wie man das dann betrachtet. Was tut Gott zuerst? Wir dürfen uns mit beteiligen. Ganz zuerst. Wie bitte? Was macht er? Gott spricht, genau, ganz einfach. Wir stellen keine schweren Fragen. Das müsst ihr euch ganz weg, also wir sind nicht in der Schule, es ist immer nur Kinderstundenfragen. Also Gott spricht, Gott spricht. Gott sagt etwas in das Universum hinein und dann passiert etwas. Matthias Rüther hat das ganz deutlich oder auch deutlich gemacht, wir reden etwas und häufig passiert nichts. Gerade von unseren Kindern passiert auch häufig wenig als Reaktion auf unser Reden. Aber das Universum ist gehorsam und es passiert was. Und dann wird als nächstes gesagt, was macht Gott? Jetzt hatte Peter das schon angedeutet, Gott trennt, scheidet oder er macht. Und das ist dann etwas, was dann beschreibt, was passiert dann. Gott hat gesagt und jetzt geschieht etwas und es wird beschrieben, was dort geschieht. Und jedes Mal ist es so, dass Gott zuerst spricht und dann wird, dann lesen wir, wie etwas, wenn es vielseitig ist, was dann geschieht. Zum Beispiel lesen wir in Vers 16, Gott macht verschiedene Lichter, aber er unterteilt die Lichter. Er setzt sie einmal für die Nacht, einmal für den Tag. Vers 21 lesen wir, Gott schafft die Tiere und dann müssen sie da sein, aber er schafft dann wieder eine Unterteilung. Die einen, die springen ins Wasser, in Anführungsstrichen, und die anderen lässt er fliegen. Dann im Vers 25, Gott schafft verschiedene Landtiere und die einen laufen in den Wald, die anderen kriechen in die Erde oder sind in der Erde und die Dritten sind auf die Führung und Pflege von Menschen angewiesen. Also sind es Vieh, was mit dem Menschen zusammen, also in seiner Nähe sich aufhält. Es ist also keine weitere Handlung, die Gott tut, aber es ist eine Beschreibung dessen, was Gott getan hat, indem er gesprochen hat. Und als nächstes, was hat Gott dann nochmal aktiv getan? Was hat er gemacht, nachdem er geschieden hat? Diejenigen, die die Bibel aufgeschlagen haben? Wie bitte? Eine Ausdehnung, ja, hat er geschaffen, aber was macht er mit dieser Ausdehnung dann? Sie scheidet, die Ausdehnung, aber was macht er mit ihr? Er benennt sie, genau, das ist wichtig. Das ist wichtig. Gott benennt. Und Gott benennt fünf Dinge. Als erstes benennt er Tag und Nacht. Das haben wir im ersten Schöpfungstag so gelesen. Dann kommt unser zweiter Tag, er benennt den Himmel, er schafft den Himmel und sagt, du sollst Himmel heißen. Also das ist Himmel jetzt. Dann im dritten Tag, das werden wir gleich betrachten, er benennt Erde und Meer. Dann hört Gott auf. Dann benennt er nicht mehr. Wer benennt dann? Wer? Adam, genau. Adam muss die Tiere benennen. Wen benennt er da als nächstes, nachdem er die Tiere benannt hat? Eva, genau, die Frau, weil er hat verstanden, jetzt bin ich dran mit benennen. Ja, Gott muss ihm nicht mehr sagen, nenn mal Eva, gib ihm mal einen Namen, sondern Eva kommt und sie soll Männin heißen, ja, sie soll, weil sie von mir genommen ist. Also er hat verstanden, das ist jetzt meine Aufgabe. Hat Gott jetzt aufgehört zu benennen? Benennt er Gott gar nichts mehr? Nein, das ist schön zu beobachten. Gott wird noch mal benennen. Wir lesen darüber, und das ist eine ganz, ganz herrliche Tatsache, wir lesen darüber in Offenbarung 2, Vers 17, dort sagt Gott, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen von Gott. Ja, er hat benannt und dann hat er gesagt, Mensch, jetzt bist du dran, jetzt benennst du. Und dann hat der Mensch auch benannt, ja, der hat seine Kinder benannt, der hat Örter benannt, der hat Flüsse benannt und so weiter. Wir benennen immer noch, sobald wir neue Entdeckungen machen, neue Sterne entdecken, das benennen wir, das ist immer so, das ist unsere Aufgabe. Aber Gott ist noch nicht fertig. Er hat noch einen Namen für uns. Und diesen Namen, auf den dürfen wir uns freuen. Einen Namen persönlich von Gott, den niemand kennt, außer dem, der ihn dann empfangen wird. Und in Vers 10, das ist dann im nächsten Tag, kommt noch, Gott sieht. Das ist aber nicht in diesem Tag. Schauen wir uns Vers 6 genauer an. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Gott schafft also eine Ausdehnung und dieser Begriff, der kommt, eine andere Übersetzung sagt dazu, es ist eine Wölbung, die dann geschaffen wird. Und dieser Begriff kommt von dieser Handlung Breithämmern, die taucht nochmal in der Bibel auf. Also da wird ein Stück Metall genommen, in der Bibel ist es Gold, Blattgold oder Gott, ein Stück Gold, und dann wird das so lange gehämmert, bis es dann platt ist, bis es eine Platte ergibt, also bis es dann breit gehämmert ist. Wir kennen das auch von, ich sag's mal, von Russland, ja? Also man hat dann irgendwas ausgehämmert und dann hat sich daraus so eine Schale ergeben. Ja? Aus diesem Wortlaut kommt dieser Begriff Ausdehnung. Und das ist im Sinne von dem, wie wir es in Psalm 104 finden. Psalm 104, Vers 2, dort sagt der Psalmist, der den Himmel ausspannt wie ein Zeltdach. Es ist eine Spannung da. Es ist wie so ein Zelt, das ausgespannt ist. Es ist ein Zeltdach gespannt, so wie der Himmel, der über uns gespannt ist, so wie Gott es geschaffen hat. Und es ist gespannt und hat die Form während dieser Spannung von einer Wölbung. Und dieses Zeltdach, diese Ausdehnung, befindet sich mitten in den Wassern. Inmitten der Wasser, sagt uns die Bibel. Also da ist Wasser oben und da ist Wasser unten drunter. Gott hat zwar die Erde geschaffen, das wissen wir, aber so wie wir das heutzutage verbinden, Erde ist für uns Erde, die wir anfassen können, so war es damals nicht, das war irgendwie alles nur Wasser. Gott schafft die Erde, aber da ist irgendwie nur Wasser. Und Jan und Ben, quasi meine ganz große Hilfe, die werden uns gleich ein Modell vorstellen, so wie sich das Wissenschaftler in etwa vorstellen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das macht uns sehr viele Dinge deutlich, deswegen wollten wir das gerne hier anführen.
Ja, guten Abend auch von unserer Seite. Jan und ich haben uns mit diesen Modellen beschäftigt. Also wie kann man sich die Erde vor der Sintflut vorstellen oder auch an der Schöpfung? Und wir wollen euch ein Modell jetzt vorstellen. Wir haben mehrere gefunden und das haben wir für das Sinnvollste gehalten, also dieses Modell. Das Modell ist von John MacArthur, der auch diese Studienbibel diese ganzen Notizen in der Studienbibel geschrieben hat. Und so wie es Jan hier zeichnet, konnte man sich das vielleicht vorstellen. So alle festen Materialien, die wir heute kennen, das heißt die Erde, die Steine, alles, was nicht flüssig ist, sondern fest, also den Boden, wo wir draufstehen, das könnte man sich als Kugel vorstellen. Also nicht so wie Berge und Täler, wie wir sie heute kennen, sondern dass es eine Ebene war. Und alle Wasser, also alle Ozeane und Meere, darum herum. Also eine Wasserschicht aus Wasser und Schlamm. Und Wissenschaftler haben errechnet, dass wenn man das Volumen von den ganzen Wassern zusammenrechnet und auf diese Erde draufpacken würde, dann würde diese Wasserschicht, die wir hier sehen, in etwa 2,7 Kilometer dick sein. Und das Modell, wir haben das geguckt, wie das in der, oder ob es die Bibel beschreibt, und hier in Kapitel 1, Vers 2 lesen wir: Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dieses Modell, das passt dazu, weil hier steht, Gottes Geist schwebt über den Wassern. Und wenn wir hier die Wasserschicht sehen, so wie sie heute ist, also so wie sie damals gewesen sein könnte, könnte Gott über dieser Wasserschicht geflogen, geschwebt sein, wie auch immer. Die Berge und Täler haben sich erst nach der Sintflut so ergeben, wie sie heute sind. Und in Vers 6, also da, wo wir jetzt drauf eingehen, da steht ja, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Diese Ausdehnung, die wird Jan jetzt euch erklären.
Also ich lese noch den Vers 7 und Vers 8 dazu. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von der Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Also wir sehen hier den Begriff Ausdehnung. Ich habe aus der John MacArthur Studienbibel gelesen. Das finden wir auch in der Elberfelder. In Luther und Schlachter finden wir den Begriff Feste und in anderen Übersetzungen auch Wölbung. In Vers 8 sehen wir, dass Gott auf jeden Fall den für die Ausdehnung, die Wölbe oder die Feste den Namen Himmel vergibt. Das heißt, wir haben einen Himmel und der Himmel ist erstmal nur dazu da, das Wasser unter dem Himmel von dem Wasser über dem Himmel zu trennen. Das Wasser unter dem Himmel ist höchstwahrscheinlich das Wasser, was dann am dritten Tag zum Meer wird. Und für das Wasser über dem Himmel, dazu können wir jetzt erstmal in den nächsten Versen nichts lesen. John MacArthur hat drei mögliche Erklärungen, und zwar sagt er, kann das Wasser über dem Himmel entweder das Wasser sein, das wir einfach in der Atmosphäre haben, oder es könnte eine Art Ring von Eiskristallen sein, oder die dritte Möglichkeit ist, dass es eine dichte Schicht von Wasserdampf ist. Und diese dichte Schicht von Wasserdampf, die würde zu so einer Art Treibhauseffekt führen auf der Erde. Das heißt, wir hätten auch ein deutlich wärmeres Klima. Und das könnte sogar eine mögliche Erklärung dafür sein, dass die Menschen vor der Sintflut über 900 Jahre alt werden konnten. Laut John MacArthur war dieser Zustand auf jeden Fall etwas Einzigartiges, das nur bis zur Sintflut Bestand hatte. Das heißt, er geht davon aus, dass wir nicht einfach von dem Wasser reden, das wir in den Wolken sehen, so wie auch heute, sondern dass wir da einen einmaligen Zustand hatten. Das heißt, es bleibt der Ring von Eiskristallen oder halt die dichte Schicht von Wasserdampf. Auf jeden Fall ist dieses Modell nur eine Möglichkeit, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Wir als Team fanden das aber auf jeden Fall schlüssig. Es kann aber natürlich auch anders gewesen sein.
Dann werden vielleicht denken, ja, das ist doch uninteressant, das ist unwichtig, aber für die Kinder, die jetzt zur Schule gehen, da sind gerade diese Modelle und solche Dinge sehr, sehr wichtig, weil die kommen dann nach Hause und sagen, Papa, das kann gar nicht so gewesen sein, das ist unmöglich, stell dir mal vor, die Schicht von Wasserdampf, die wäre 6 Meter groß, das würde zu einem Klima führen, da würde Menschenleben hier unmöglich sein. Ja, um solchen Fragen kommen sie dann, deswegen ist es wichtig, dass wir auch auf solche Dinge eingehen und solche Dinge mitvermitteln, damit auch Kinder, deswegen möchten wir sie nochmals einladen, dass sie mit dazukommen, dass sie die Bibel ernst nehmen, die Bibel verstehen und auch erkennen, dass sowas wie Evolutionstheorie nur ein Modell ist, das aber ganz, ganz viele Dinge nicht erklären kann. Wir lesen in Vers 2 das, was Ben schon angedeutet hat, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, Mehrzahl. Also das, was hier gewesen ist, das Wasser, wie wir das heute kennen, was nass ist, und das andere, was Nebel ist, so diese ein bisschen so ein verdunstende Art und Weise, das muss auch da beim zweiten schon vorhanden gewesen sein. Der Geist Gottes schwebte über dem Ganzen, und das waren gleichzeitig schon mehrere Wasser. Das andere war nass, und das andere war dann wie so eine Art Wasserdampf. Nehme ich mal an. So würden wir das erklären. Aber sie waren irgendwie ineinander verschmolzen. Und dann macht Gott diese Scheidung, also er macht eine Trennung zwischen den beiden Wasser, sodass sie sich nicht mehr berühren können. Und wir lesen weiter in Vers 7. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und dieser letzte Satz, der ist eigentlich ganz interessant oder für uns ganz wichtig als Christen. Gott spricht, es geschieht, es passiert. Und es ist immer wieder, wird es hervorgehoben, eigentlich deutlich gemacht. Es ist eigentlich für uns selbstverständlich, aber die Bibel betont, dass Gott spricht, ja, und es geschah so, es passiert so. Und Vers 8, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die auch Jan schon etwas angedeutet hat, aber welcher Himmel ist damit gemeint? Jan hat einmal diese drei Modelle aufgeführt, aber dieser Ausdruck Shamayim, der hier für Himmel steht, der könnte zwei andere Dinge mit damit gemeint haben. Und zwar lesen wir in Vers 1, 1. Mose 1, 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, als ob da Himmel schon fertig ist. Aber hier mit diesem Ausdruck ist nicht der Himmel gemeint, den er am zweiten Tag quasi nochmal benannt hat, sondern hier ist das Universum gemeint, und das ist schon fertig. Das muss Gott nicht nochmal schaffen, das muss er auch nicht nochmal benennen. Also da ist das Universum das, was Gott damit gemeint hat. Dann lesen wir im Psalm 2, Vers 4, der im Himmel thront, lacht. Himmel ist auch der Thronsaal Gottes. Ja, der im Himmel thront, der lacht. Über gewisse Dinge, die wir schon betrachtet haben. Also der Thronsaal Gottes kann damit auch nicht gemeint sein, weil der ist fertig, den hat Gott schon, der ist vollendet. Den muss er auch nicht benennen. Also bleibt nur noch, so wie Jan das auch erklärt hat, der Luftraum, den wir hier über der Erde haben, in dem die Vögel fliegen. Wir lesen in Vers 20, 1. Mose 1, Vers 20, und Gott sprach, es sollen Vögel dahin fliegen, über die Erde, an der Himmelsausdehnung. Da ist dieser Begriff Ausdehnung mit in die Übersetzung mit hineingenommen. Sie sollen über der Erde fliegen, an der Himmelsausdehnung. Zu diesem Modell möchte ich noch einmal ein Zitat erwähnen. Das ist ein Zitat aus dem Buch Fragen an den Anfang. Und wer da mehr Informationen haben möchte oder das Buch mal vielleicht sich kaufen möchte, das ist auf dem Handout mit unten unter Bibliografie aufgeführt. Oder ihr könnt euch auch an mich wenden. Es gibt da zwei Wissenschaftler, Dillow und Werdemann. Und andere stellten die Hypothese auf, dass die Wasserhülle vor der Sintflut einen Treibhauseffekt bewirkte und so rund um den Globus ein angenehmes, subtropisches, gemäßigtes Klima herrschte. Sogar an den Polen, wo wir heutzutage nur Eis haben. Die hatten sogar an den Polen, die heute von Eis bedeckt sind. Es hätte zu einer weltweiten üppigen Landvegetation geführt. Dieser Gedanke wird unterstützt von der Entdeckung von Kohleadern an der Antarktis, also da, wo wir heutzutage nur Eis kennen, die eine Vegetation enthalten, wie sie an den Polen heute nicht mehr wächst, gar nicht wachsen kann, die aber dort offensichtlich unter wärmeren Bedingungen florierte. Also man kann es finden, man kann es durchaus belegen, aber wie gesagt, es ist immer nur ein Modell. Eine Wasserhülle würde sich auf das globale Windsystem auswirken. Außerdem waren die Berge vor der Sintflut höchstwahrscheinlich nicht so hoch wie heute. In der heutigen Welt sind die starken Winde und die hohen Gebirgszüge ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs, wie wir den heute kennen, der die Kontinente mit Regen versorgt. Vor der Sintflut hätten diese Faktoren jedoch zu einem völlig anderen Klimasystem geführt. Diejenigen, die sich damit auseinandersetzen möchten und mehr darüber hören möchten oder lesen möchten, die können sich dann diese Bücher dann zu Rate ziehen. David hat damals hat das Ganze damals so verstanden. Wir lesen in Psalm 19, ab Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung, also Himmel und Ausdehnung, macht er in einem Satz, verkünden das Werk seiner Hände. Und dann ab Vers 5, wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, also Psalm 19, und jetzt lese ich weiter von Vers 5. Ihre Reichweite erstreckte sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Also er hat ein Zelt gemacht, er hat das gespannt am Himmel über der Erde. Wir wissen, die Sonne braucht kein Zelt. Die Sonne braucht kein Zelt, aber wir brauchen ein Zelt. Wir brauchen die Sonne, aber wir müssen beschützt werden vor der Sonne. Und das ist das, was David hier meint. Also Gott hat der Sonne ein Zelt gemacht. Das Zelt ist gut für uns. Und Vers 6, und sie, hebräisch müssen wir da bedenken, hebräisch ist Sonne männlich. Also deswegen kommen wir gleich zum Bräutigam und zum Held. Und sie, der Sonne, müssen wir dazu sagen, geht hervor wie ein Bräutigam aus einer Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu dich laufen, die Gott ihm gegeben hat. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Wir wissen, die Sonne steht an einem Punkt, geht gar nichts, geht nirgendwo hin, sondern die Erde dreht sich. Aber das, was hier beschrieben wird, ist die Bahn, die die Sonne macht. Und sie ist kreisrund. Gott hat wie so einen Faden drumherum gespannt und an dieser Bahn geht die Sonne entlang, so wie wir das beobachten können. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Gott in Vers 8 den Himmel gemeint hat, so wie wir den heute sehen können. Und jetzt kommt der wohlbekannte Satz am Ende vom zweiten Tag. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der zweite Tag, wir würden sagen, ist vorübergegangen, ist vorbei. Und jetzt müssen wir über eins stutzig werden. Der zweite Tag ist vorbei, wir haben die Verse gelesen, aber wir finden am zweiten Tag keine Wertung. Gott sagt nicht, so wie wir es eigentlich kennen, wie an den anderen fünf Schöpfungstagen, Gott sah, dass das Punkt, Punkt, Punkt gut war. Ist nicht. Am zweiten Tag ist nichts davon da, steht nicht geschrieben. Gott schaut sich das nicht nochmal an und findet es gut. Irgendwas passt, als ob nicht. Und es gibt dafür zwei Begründungen. Die erste, Gott schafft nichts Neues an diesem Tag. Da passiert nichts Neues. Das ist ja Wasser und Wasser und das wird einfach nur ein bisschen geschieden. Aber wir haben Psalm 19 gesehen, dass diese Ausdehnung das Werk seiner Hände verkündet. Also ist dann doch irgendetwas geschaffen worden. Da ist doch irgendwas hineingekommen, was vorher nicht da gewesen ist. Die Atmosphäre, die war vorher nicht da. Menschenleben war unmöglich dort, zwischen den ganzen Wassern. Das war nicht möglich, dort zu leben und zu überleben. Und wir wissen, dass die Atmosphäre damals noch, wie Jan das auch schon angedeutet hat, damals noch viel besser war als heute. Es wurde immer mehr zerstört durch die Sintflut und durch die Umweltverschmutzung wie Ozonloch und so weiter. Die zweite Begründung ist, am dritten Tag wird zweimal gesagt, dass Gott es sieht und dass er es gut findet. Also haben wir sechs Schöpfungstage, und weil am dritten Tag zweimal gesagt wird, dass es gut ist, deswegen haben wir auch sechsmal die Aussage, dass es gut ist. Und ich denke, meiner Meinung nach ist ein Zitat, das ich aus diesem Buch habe, Der Kampf um den Anfang von John MacArthur, der bringt das auf den Punkt. Er sagt, bemerkenswert ist, dass Gott nur am zweiten Tag nicht ausdrücklich zu seinem Werk sagt, es war gut. Das ist sicherlich nicht ohne besondere Bedeutung. Es kann nicht bedeuten, dass die Arbeit des zweiten Tages nicht gut gewesen ist. Das müssen wir von vornherein ausschließen. Also es ist gut, aber Gott sagt nicht, dass es gut ist. Aber es scheint den Eindruck zu erwecken, dass die Arbeit des zweiten Tages ein unfertiger Abschnitt hin zur Bewohnbarkeit der Erde war. Also Gott hat am zweiten Tag etwas gemacht und Gott sagt, es ist reicht für diesen Tag, aber es ist noch nicht ganz fertig. Ich mache weiter am dritten Tag. Der Zustand der Schöpfung am zweiten Tag war erst fertig, als am dritten Tag trockenes Land aus dem Wasser hervortrat und Erde für das Leben bereit machte. Erst zu diesem Zeitpunkt bestand auf der Erde die Voraussetzung für Leben, so wie wir das heute kennen. Und dann sprach Gott zu seinem Werk, ja, es war gut. So, das ist eine Begründung, wo ich sagen würde, ja, das macht Sinn. Ja, Gott schafft am zweiten Tag, ist aber noch nicht ganz fertig, aber sagt, es reicht für diesen Tag. Dann macht er am dritten Tag weiter. Und als die Erde aus dem Wasser hervortritt, als die Erde trocken wird oder trocken ist, dann sagt Gott, ja, es war gut. Ich sehe, dass es gut geworden ist. Es hat geklappt. Wir sind mitten im dritten Tag und wir lesen weiter, 1. Mose Kapitel 1 ab Vers 9. 9 bis Vers 13. Der dritte Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser, wieder Mehrzahl, die Sammlung der Wasser, nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sieht, beobachtet und es ist gut. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und Gott hat es gesagt, es geschah so. Vers 12, und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist. Wenn ein Apfel ist, dann ist der Apfel kein Same, aber der Same ist im Apfel drin, im Butzen, ja, noch geschlossen von einer etwas härteren Schicht als der Apfel von außen. Ja, das meint diese Bibelstelle hier. Also das sind Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same innen drin ist. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag. Der Tag beginnt, wie könnte es anders sein? Gott spricht. Gott sagt etwas ins Universum hinein. Ohne Gott passiert nichts und Gott braucht nur seine Stimme hören zu lassen. Und deswegen ich möchte einfach so einen Einschub machen, deshalb ist die Aussage vom Hauptmann in Matthäus 8 so unglaublich faszinierend. Da sagt dieser Hauptmann zu Jesus, Herr, auch das ist schon bedeutend, ja, er sagt zu ihm, Herr, also er kennt, da ist jemand Besonderes vor mir, und er sagt zu ihm, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort. Dann wird mein Knecht gesund werden. Also dieser Hauptmann hat wirklich erkannt, wer vor ihm steht. Und er wusste, wenn er sagt, dann passiert es. Das müssen wir uns bewusst sein. Wenn Gott spricht, dann passiert sehr, sehr viel. Dann passiert sehr, sehr viel. Gott hat also gesagt, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort. Und Luther übersetzt an dieser Stelle an besondere Örter, an mehrere Örter. Das ist wichtig zu beobachten. Ja? Gott sagt, das Wasser, das unten ist, also die Scheidung ist vollführt. Wir haben Wasser oben und Wasser unten. Aber das Wasser, was unten ist, das soll sich sammeln. Und in der Schlachterübersetzung lesen wir, es sammle sich an einen Ort, aber Luther übersetzt an besondere Örter. Das ist wichtig zu beobachten, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, eine Erde, wir wissen, dass die Kontinente, wie wir sie heute kennen, damals noch nicht so existiert haben. Es war eine, ich sage es mal so, Scheibe. Die Erde bleibt rund, aber es war trotzdem ein Klumpen Erde an dieser Stelle. So ist meine Überzeugung. Und so denken es auch viele Wissenschaftler, aber das kommt alles noch ein bisschen später. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und die exakte Übersetzung lautet hier, er nannte sie Meere, Mehrzahl, wieder mehrere Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und hier treffen wir auf die dritte Trennung, von der wir gelesen haben. Gott trennt Finsternis vom Licht. Die Finsternis hat Eduard auch schon angesprochen. Die Finsternis ist nicht böse, Gott hat die Finsternis geschaffen. Gott trennt Finsternis vom Licht, dann trennt er Wasser oben und Wasser unten voneinander. Und jetzt kommt die dritte Trennung. Gott trennt Wasser, das nass ist, von Erde, so wie wir es kennen, also das Erdreich unter das Land, wie wir das heute kennen. Und hier lohnt sich die Frage, wo ist denn das ganze Wasser geblieben? Wo ist das Wasser geblieben? Wir wissen das heute. Kann ich das andere Mikro haben? Wir wissen, dass heute das so aussieht. Ja? Also wenn wir einen hohen Berg haben, dann ist dementsprechend auch ein hoher Einschnitt irgendwo im Erde. Das ist jetzt etwas übertrieben. Ja, also es gibt Berge, die sind 8000 Meter hoch oder über 8000 Meter. Und es gibt Krater in der Erde, unter dem Meeresspiegel, die sind 11.000 Meter tief. Ja, also es befindet sich im Gleichgewicht. Also das Wasser, was hier auf der Erde ist, das war damals und ist auch heute so. Das ist einfach so. Ja, wenn wir aber wissen, dass die Berge damals vor der Sintflut noch nicht so hoch gewesen sind, wenn wir das annehmen, wo ist das Wasser geblieben? Was ist damit passiert? Diese Frage ist sehr interessant, wenn wir uns auch dann später mit der Sintflut beschäftigen werden. Es gibt dazu mehrere Theorien. Das Wasser soll sich also sammeln. Es soll sich an mehreren Örtern sammeln. Ein Teil dieser Meere wird sich wohl unterirdisch gesammelt haben, sodass die Erdkruste wie ein Ballon auf einer Seite hochgedrückt wurde. Ich werde gleich das nochmal erklären, warum ich da der festen Überzeugung bin. Also, es wird sich ein ganz großer Teil des Meeres vielleicht einfach so weiter geblieben sein, aber ein Teil, vielleicht so, wird hier eingeschlossen werden unterhalb einer Erdkruste. Ja? Hört mir einfach erstmal zu. Also, ein Teil des Meeres ist so geblieben, ein anderer Teil ist unter der Erdkruste hier eingeschlossen gewesen, unter hohem Druck, aber unterirdisch. Dann würde es auch Sinn machen, dass Gott sagt, es sind mehrere Meere. Ja? Einmal hier ein Meer, einmal da ein Meer, mehrere Meere und mehrere Örter, wo sich das Wasser gesammelt hat. Und wir lesen in Psalm 136, wo Gott sein Schöpfungswerk beschreibt. Und das ist deswegen, bin ich auch der Überzeugung, für mich persönlich, dass es so sein könnte. Dort schreibt Gott, Psalm 136, Verse 5 und 6 werde ich lesen. Zuerst geht es um den zweiten Tag, Psalm 136, Vers 5. Der die Himmel in Weisheit erschuf, hatten wir gerade gehabt, der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Und jetzt kommt der dritte Tag dazu, Vers 6, der die Erde über den Wassern ausbreitete. Der die Erde über den Wassern ausbreitete, denn seine Gnade währt ewiglich. Also wir wissen, dass es ein Wasser quasi über dem Himmel gegeben hat, über der Ausdehnung. Aber hier sagt der Psalmschreiber, der die Erde über den Wassern ausbreitete. Nicht das Wasser über der Erde, das war ja bei der Sintflut, sondern hier geht es um die Schöpfung. Und da sagt der Psalmist, der die Erde über den Wassern ausbreitete. Es ist so, als ob das Ganze hochgedrückt wurde. Eine Schicht der Erde wurde hochgedrückt und so wurde das Trockene sichtbar. Und das Wasser muss unter hohem Druck eingeschlossen gewesen sein, denn wir lesen über die Sintflut, Kapitel 7, 1. Mose Kapitel 7, Vers 11. Auch das könnt ihr gerne aufschlagen. 1. Mose Kapitel 7, Vers 11. Dort heißt es, im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und diese Quellen der großen Tiefe, da steht als erstes, und das müssen wir und sollten wir beobachten. Das ist quasi, weil da wahrscheinlich das größere Wasservorkommen war. Die großen Quellen der Tiefe brachen hier auf, es gab dann Einschnitte überall hier und dieses Wasser strömte nach oben und bedeckte somit die ganze Erde. Vielleicht ist dann diese Erdkruste auch wieder in sich zusammengefallen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das werden wir fragen, wenn wir dann bei Gott sind. Und es wird auch weiter so erklärt, da sind auch mehrere Wissenschaftler, die das so erklären, und von denen haben wir das dann übernommen. Teilweise war die Kraft, mit der das Wasser dann hochgeschossen ist, wie wir das heute von den Vulkanen kennen. Ja, dass die Vulkane speien die Asche und das Feuer so hoch, dass es bis in die Erdatmosphäre geschleudert wird. Und das brachte dann diese ganze obere Schicht hier, diese Hülle aus Wasserdampf zum Kollaps. Die ist in sich zusammengestürzt und dann hat das über 40 Tage lang geregnet hier auf dieser Erde. Das hängt damit zusammen, das ist wichtig, dass wir das etwas beobachten, auch an diesem dritten Tag. Fakt ist, an diesem Punkt, nachdem das trockene Land sichtbar wurde, machte Gott einen Schnitt und Gott sieht, dass die Erde jetzt sichtbar ist, die Erde ist trocken und er sagt, ja, es ist gut. Es ist gut geworden, es ist alles fertig, Leben kann wachsen und entstehen auf dieser Erde. Und wir lesen in 1. Mose 1, Verse 11 und 12, wir lesen weiter, über das Leben, das dann geworden ist. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt und nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Eigentlich ist das für uns normal. Erde bleibt niemals kahl. Das wissen wir. In den meisten Fällen, wenn es nicht unmögliche Witterungsverhältnisse sind, es sehr lange trocken bleibt oder wie auch immer, Erde bleibt nicht kahl. Wenn wir bei uns zu Hause alles umgraben und alles glatt machen, wir wissen, es wird nach kurzer Zeit grün werden. Da wird irgendwas wachsen. Meistens das, was wir nicht wollen, aber irgendwas wird da wachsen. Und wenn wir lang genug warten werden, da werden dort auch ganze Bäume wachsen. Das ist für uns völlig normal. Wir müssen dabei beobachten, dass dieses Leben, was wir heutzutage beobachten können, was in der Erde drin ist, durch Samen und Wurzeln und so weiter, das ist erst drinne in der Erde seit dem dritten Schöpfungstag. Vorher war da nichts. Vorher war da überhaupt kein Leben drinne in der Erde. Die Erde war tot. Und das ist etwas, was auch uns keine Theorie vernünftig erklären kann. Wie kann Leben entstehen aus unbelebtem Stoff? Wie kann aus einer Erde, die tot ist, wie kann da auf einmal etwas Grünes hervorkommen? Das kann uns keine Theorie vernünftig erklären. Für Gott ist es aber ganz leicht und er erklärt das auf die beste Art und Weise, wie er es uns erklären könnte. Kann ich das wieder wegkriegen? Er erklärt das auf die beste Art und Weise, wie er es uns erklären könnte. Zuerst spricht er, er befiehlt dem unbelebten Stoff, also dieser Erde, für mich war das so deutlich, also wie eine Eisenplatte. Könnte auf einer Eisenplatte irgendwas wachsen? Klar, nein, niemals. Da wächst nichts. Da müsste man einen Klumpen Erde drauf tun, immer schön fleißig gießen, dann würde irgendwas passieren. Aber das ist so wie eine Eisenplatte, da konnte nichts wachsen. Gott sagt aber zu dieser in Anführungsstrichen Eisenplatte, so, du sollst sprießen. Die Erde lasse sprießen. Die Erde soll leben. Und wieder erleben wir dieses Schaffen aus dem Nichts. Wieder erleben wir, dass aus dem Nichts etwas hervorkommt. Da ist gar nichts, aber wenn Gott sagt, dann passiert etwas. Dann entsteht und dann ist Leben drin. Gottes Wort ist also nicht leer und es wird niemals ausgesprochen, ohne dass es sein Ziel erreicht. Das finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Wir lesen, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Nicht nur eine Pflanze sollte dort quasi wachsen, sondern Gott hat sich sofort Gedanken gemacht, wie wird die Pflanze sich weiterentwickeln, oder wie nicht weiterentwickeln, sondern wie wird die Pflanze sich weiter vermehren können. Und er hat in die Pflanze sofort die Erbinformation für die nächste Pflanze hineingelegt und er hat auch den Samen mit in die Pflanze hineingelegt. Und wenn wir das so glauben und wenn wir, so wie Eduard das letztes Mal angesprochen hat, wenn wir durch Glauben verstehen, dann stellt sich auch nicht die Frage, war zuerst die Pflanze oder das Samenkorn? Das war in eins, das war einfach da. Die Pflanze war da und in dieser Pflanze war der Same drinne. Das ist schöpfendes Handeln Gottes. Etwas müssen wir an dieser Stelle bemerken. Gott hat hier nicht gesagt, und dann hat sich das alles so langsam entwickelt. Die Erde hat langsam die ganzen Früchte und die ganzen Pflanzen emporgebracht. Sondern es war einfach da. Es war ganz schnell da. Es war innerhalb von einem Tag dort gewesen. Manche sind der Meinung, dass Gott etwas hineingesagt hat und dann hat er Millionen von Jahren gewartet, bis sich das Ganze so entwickelt hat, bis das Ganze geworden ist. Das würde dann etwas harmonisieren mit manchen Wissenschaftlern, die das so vertreten. Aber das kann gar nicht sein. Das ist etwas, was nicht möglich sein kann, weil dieser Same der Pflanze, der muss weitergetragen werden, damit sie sich vermehren kann. Und das geschieht immer wieder auf sehr erstaunliche Art und Weise. Das eine wird dadurch vermehrt, dass es durch Wind weitergetragen wird. Die nächste Pflanze braucht Insekten dazu. Auch da sind die Mechanismen sehr, sehr erstaunlich zu beobachten, wie Gott sich das erdacht hat. Aber diese Insekten werden gebraucht, damit der Same auf einer anderen Stelle dann wieder neu keimen kann und eine neue Pflanze entstehen kann. Dritte Pflanzen brauchen Tiere dazu. Auch das habe ich angesprochen. Sie müssen, die Früchte von Pflanzen sind manchmal für Tiere sehr frohlockend. Also die essen diese Früchte und nehmen über die Frucht auch den Samen auf und scheiden ihn an einer anderen Stelle aus und auch da kann wieder etwas Neues wachsen. Dafür brauchen die Pflanzen sind auf Tiere angewiesen und wir wissen, die Pflanzen wurden zuerst geschaffen und ein paar Tage später kamen schon die Tiere dazu und dieser ganze Kreislauf konnte funktionieren. Wenn es aber ja Millionen von Jahren gedauert haben könnte, dann könnte es nicht funktionieren, weil immer etwas fehlen würde. Da gibt es ganz erstaunliche Dinge, dass gewisse Pflanzen ganz raffinierte Mechanismen entwickelt haben, wie sie ihren Samen oder nicht entwickelt haben, dass Gott es hineingelegt hat, damit das funktioniert. Ich möchte dazu ein Zitat lesen, wieder aus dem Buch, Seite von einem Wissenschaftler, der heißt Henry Morris. Dort sagt er, es sollte auch daran erinnert werden, dass die Bildung der Pflanzen, auch der komplexen Fruchtbäume, vor jedwedem tierischen Leben geschah. Also Pflanzen, so sagt die Bibel, so wollen wir das auch glauben, sind vor den Tieren entstanden. Das macht auch Sinn, das ist auch so vernünftig. Das ist natürlich ganz vernünftig, doch widerspricht das völlig dem überall anerkannten evolutionistischen System, welches lehrt, die maritimen Tiere, also Fische in irgendeiner Form und Weise, die maritimen Tiere, sowohl Wirbellose als auch Wirbeltiere, hätten sich hunderte von Millionen Jahren vor der Evolution der höheren Pflanzen entwickelt. Das lehrt die Bibel ganz anders. Außerdem benötigen viele Pflanzen Insekten zur Bestäubung, doch Insekten gab es erst seit dem sechsten Schöpfungstag, was gegen die Möglichkeit spricht, die Schöpfungstage könnten ganz lange Zeitperioden von Jahrmillionen von Jahren gewesen sein. Die Vorstellung einer theistischen Evolution, theistische Evolution ist, so versuchen manche Theologen oder manche Bibellehrer, die Bibel mit der Wissenschaft in Einklang zu bringen. Die sagen, Gott hat gesagt, Gott hat quasi das Ganze angestoßen und das Ganze entwickelt sich so langsam und langsam und langsam. Er sagt hier, die Vorstellung einer theistischen Evolution widerspricht dem biblischen Schöpfungsbericht praktisch an jeder einzelnen Stelle. Das kann nicht funktionieren. Das ist unmöglich. Es ist uns klar, Gott braucht nicht Tausende und Millionen von Jahren, um etwas zu schaffen. Gottes Wort wirkt in einem Augenblick. Das müssen wir und können wir beobachten. Am Ende dieses Tages finden wir den bekannten Zusatz, und es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag. Ich möchte ein Zitat zum Schluss erwähnen. was das Ganze einfach auf den Punkt bringt, dann werden wir auch schon schließen. Von allen Tagen aus 1. Mose 1 brachte der dritte Tag den dramatischsten Wechsel im Aussehen der Erde hervor. Vorher war da nur Wasser. Das Wasser war zwar getrennt, vielleicht sah es auch schöner aus, aber es war nur Wasser. Zu Beginn des Tages der Erde war die Erde mit Wasser bedeckt und glich gleich vielleicht einem kochenden Schlammkessel. Aber am Ende des Tages war die Erde ein von Grün bedecktes Paradies, geschmückt mit allen Farben der verschiedensten Blüten und Bäume, mitten in einem blauen Ozean. Ein Wunder, dass Gott dann sah, dass es gut war. Gott beobachtet das und sagt, wow, es ist gut. Gott gefällt das, was er gemacht hat. Es war gut, eine vollkommene Umgebung für das Leben und ein Paradies für das Geschöpf, das der Schöpfung nach seinem Bild, das der Schöpfer nach seinem Bild ins Leben rufen wollte. Also, die Erde sieht am dritten Tag ganz, ganz anders aus. Ein wunderschöner Garten, den Gott dort geschaffen hat. Ich komme zum Schluss. Ich möchte einfach nur auf eine Sache hinweisen. Ich hoffe, dass wir verstehen, welche Macht Gott hat. Gott schafft aus dem Nichts. Da ist nichts und Gott kann mittels seines Wortes ganz, ganz viel Wundervolles daraus machen und schaffen. Es ist eine ganz wichtige Lehre für uns. Wer bist du? Bist du auch so ein Nichts? Dann kannst du dich freuen. Gott kann ganz, ganz viel aus dir machen. Ich möchte ein Zitat lesen von Martin Luther. Er hatte einmal so gesagt, Gottes Natur ist, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Wenn du nicht nichts bist, kann Gott mit dir nichts anfangen, kann aus dir nichts machen. Deswegen wollen wir zu nichts werden, damit Gott aus uns ganz, ganz viel machen kann. Und wenn du dich fühlst wie ein Nichts, dann freu dich, Gott kann aus dir wundervolle Dinge machen, ganz, ganz viel. Das ist Gottes Natur, aus nichts etwas Tolles zu machen. Amen.